Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen dazu. Seit Anfang des Jahres, da wurde vermutet, bei der Kasseler Documenta, der weltgrößten Schau zeitgenössischer Kunst, könnte es antisemitische Darstellungen geben. Das Eröffnungswochenende liegt längst hinter uns und auch die optimistischsten Verteidiger der Kunst räumen nun ein, es gibt diese Fälle. Ein 9x12 Meter großes Stoffbild hängt unweit des Eingangs des Fridericianums und zeigt unmissverständliche Motive. Gestern noch sagte dazu Meron Mendel, der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, in unserer Sendung.
Mir geht es vielmehr, dass hier so eine Art von Dammbruch stattfinden kann. Es geht um klare antisemitische Bilder, volksverhetzende Bilder, zugelassen werden hier in Mitte von Kassel. Etwas, das im Juni 2022 in Mitte einer Stadt in Deutschland ausgestellt wird.
Soweit Meron Mendel gestern Nachmittag noch. Was zu sehen war, beziehungsweise jetzt nicht mehr zu sehen ist, sagt Tobias Weiler-Mattes.
Es ist ein mehrere Quadratmeter großes Banner, das auf dem Kasseler Friedrichsplatz aufgehängt ist. Doch jetzt ist es komplett verhüllt. Bis gestern war das riesige Wimmelbild noch zu sehen. Darauf trifft offenbar die industrielle, expansive Welt aus dem Norden auf den globalen Süden. Unter den vielen Figuren ist auch ein Mann in Anzug, Hut und Krawatte abgebildet. Er ist dargestellt in antisemitischer Bildsprache, mit spitzen Zähnen und blutunterlaufenden Augen. Dass dieser klischeehaft dargestellte Jude auf seinem Hut auch noch die Runenschrift der nationalsozialistischen Waffen-SS trägt, verdrehe den Opfer- und Täterstatus. Eine zweite Darstellung zeigt in einer Gruppe von Soldaten aus verschiedenen Ländern auch einen Soldaten aus Israel. Auf seinem Helm steht Mossad, der Name des israelischen Geheimdienstes. Er ist mit einer Schweinsnase und Davidstern dargestellt. Damit hat die Documenta mit diesem Werk der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi jetzt einen klaren Fall von antisemitischer Darstellung. Zwar wird auf dem inzwischen verhüllten Bild die ganze industrielle Welt als Feind, als gierig und aggressiv dargestellt, aber keine andere Nation oder Religion mit einem solchen Klischee. Angela Dorn, Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, fordert Aufklärung.
Beides sind Aspekte, die aus meiner Sicht eine antisemitische Bildsprache haben, die mich sehr betroffen machen. Und hier ist jetzt auch eine Grenze überschritten.
Reagiert hat auch die israelische Botschaft in Berlin. Die Darstellungen erinnerten an die dunkelsten Zeiten in der deutschen Geschichte, an die Hetze von Josef Goebbels, dem Propagandaleiter der Nazis. Grenzen seien überschritten. So sieht es auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Ich sage es noch einmal und immer wieder. Die Menschenwürde, der Schutz gegen Antisemitismus, der Schutz gegen Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit, das sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Und genau an dieser Stelle hat die Kunstfreiheit ihre Grenze. Und ich erwarte, dass die notwendigen Konsequenzen gezogen werden.
Die Documenta hat reagiert. Die Geschäftsführung lasse sich künstlerische Exponate nicht vorab zur Prüfung vorlegen und dürfe dies auch nicht. Das Bild sei nicht für die Ausstellung in Kassel konzipiert worden, sondern im Kontext der politischen Protestbewegung Indonesiens entstanden. Die Documenta will nach eigener Aussage weitere externe Expertise einholen. Die Künstlergruppe Taring Padi äußert sich auf der Webseite der Documenta. Ihr Kunstwerk stehe in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung. Sie entschuldigten sich für in diesem Zusammenhang entstandene Verletzungen. Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle hat gestern noch einmal betont, Antisemitismus dürfe auf der Documenta keinen Platz haben.
Und aufgrund dieser Figurendarstellung in dem Gemälde People's Justice des Kollektivs Taring Padi haben sich zunächst das Künstlerkollektiv, die Geschäftsführung, die künstlerische Leitung entschieden, die betreffende Arbeit zunächst zu verdecken und eine Erklärung installiert. Wir dokumentieren einen Auszug aus dieser Erklärung.
Die Bannerinstallation People's Justice von 2002 ist Teil einer Kampagne gegen Militarismus und die Gewalt, die wir während der 32-jährigen Militärdiktatur Suhartos in Indonesien erlebt haben und deren Erbe, das sich bis heute auswirkt. Die Darstellung von Militärfiguren auf dem Banner ist Ausdruck dieser Erfahrungen. Alle auf dem Banner abgebildeten Figuren nehmen Bezug auf eine im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik, zum Beispiel für die korrupte Verwaltung, die militärischen Generäle und ihre Soldaten, die als Schwein, Hund und Ratte symbolisiert werden, um ein ausbeuterisches, kapitalistisches System und militärische Gewalt zu kritisieren. Die Ausstellung steht in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung. Wir sind traurig darüber, dass Details dieses Banners anders verstanden werden als ihr ursprünglicher Zweck. Wir entschuldigen uns für die in diesem Zusammenhang entstandenen Verletzungen. Als Zeichen des Respekts und mit großem Bedauern decken wir die entsprechende Arbeit ab, die in diesem speziellen Kontext in Deutschland als beleidigend empfunden wird. Das Werk wird nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment.
Doch mit Abdecken ist es nicht getan. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sprach sich heute für mehr aus. Es ist überfällig, sagt sie, dass dieses Wandbild, das eindeutig antisemitische Bildelemente aufweist, jetzt von der Documenta entfernt wird. Allerjüngste Entwicklung, noch heute wird das Werk abgebaut und entfernt. Der Aufsichtsrat der Documenta habe das beschlossen, erklärte sein Vorsitzender, der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle. Anmerkungen dazu von Hauptstadt-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski.
Ein Schweinekopf mit Mossad-Käppi und Davidstern, ein Vampir mit Schläfenlocken und SS-Runen diskreditieren die wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst fundamental. Alle Hinweise der Verantwortlichen und der Abwiegler auf jetzt notwendige Diskussionen, auf die besondere indonesisch-islamische Geschichte und auf den Nahostkonflikt zeugen von erschütternder historischer und politischer Inkompetenz. Aus folgenden Gründen. Erstens, Schweineköpfe sind wie Bluttrinker die ältesten antisemitischen Beleidigungen und Stereotypen. Seit der frühen Neuzeit ging die Mär, Juden tränkten Blut der Christenkinder. Pogrome waren die Folge. Schweineköpfe als Chiffre für das im Judentum Unreine landeten vor Häusern der Juden. Schwein und Vampir haben nichts mit dem Nahostkonflikt, Palästinenserfragen und dem modernen Israel gemein. Nein, diese Bildsprache ist weit über 1000 Jahre alt. Israel gibt es erst seit 74 Jahren. Also handelt es sich um klassischen, uralten Judenhass. Zweitens, genau diese Bildsprache hat den ersten und bislang einzigen industriellen Massenmord in der Geschichte der Menschheit argumentativ begleitet. Auch in Kassel. Von den 15.000 hessischen Juden überlebten 500 die Shoah. Der Oberbürgermeister von Kassel ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Documenta. Drittens. Das Mossad-Schwein und der Schläfenlocken-Vampir gehören auf der Schmiererei von Taring Padi zu indonesischen Killertruppen. Juden hatten null und gar nichts mit diesem fürchterlichen Gemetzel vor 50 Jahren zu tun. Im Gegenteil, der jüdische Regisseur Joshua Oppenheimer hat mit seinem preisgekrönten Dokumentarfilm »The Act of Killing« die Grausamkeiten dem Westen erst bekannt gemacht. Kein Wort der Documenta-Verantwortlichen zu dieser absurden Geschichtsklitterung. Das zunächst mit schwarzen Tüchern verhüllte Banner auf dem Kasseler Friedrichsplatz, es ähnelte, hoffentlich ungewollt, der Kaaba in Mekka, ist ein Fanal des künstlerischen und politischen Versagens. Seit Monaten warnen Experten vor den antisemitischen Tendenzen der Ausstellungsmacher. Reaktion? Endlose Debatten, die üblichen Solidaritätsbekundungen dem Zentralrat der Juden gegenüber und keine einzige klare Handlungsanweisung bis heute. Hier und da ein Hinweis auf die Kunstfreiheit, aber Antisemitismus nein, also dagegen verwahren sich alle. Mit den Stürmerassoziationen auf dem Zentralplatz von Kassel hätte sich Judenhass nun deutlich sichtbarer kaum zeigen können. Zu Recht hat Volker Beck Strafanzeige gestellt. Aber es geht um mehr als um die juristischen Folgen. Die Documenta ist eine von der öffentlichen Hand finanzierte Schau. Die Politik fordert zu Recht weg mit dem Bild. Heute wird es abgehängt. Richtig so. Die Verhüllung macht nur neugierig. Das Ding ist eine Schande. Und bitte, bitte keine Diskussion mit Künstlern, die antisemitische Symbole nutzen. Sie sind völlig sinnlos. Bitte kein Hin- und Herschieben von Verantwortungen, bis sich niemand mehr zuständig fühlt. Die Geschäftsführerin der Documenta, Sabine Schurmann, muss gehen. Der OB von Kassel, Christian Geselle, schäme sich als Aufsichtsratsvorsitzender, dass es überhaupt so weit gekommen ist in Grund und Boden. Und auch Claudia Roth hat viel zu blauäugig vertraut, dass alles gut gehen würde. Das macht den Schaden nicht wett, der ist da und der bleibt, egal was jetzt geschieht.
Sagt Maria Ossowski. Der seit der Documenta 4, das war 1968, selber dabei ist als Begründer der Besucherschulen und des Action-Teaching. Es ist der Denker im Dienst, der Künstler ohne Werk, der Ästhetikprofessor, der Fluxusvater, der Kultur-, der Kunsttheoretiker Batzon Brock. Und ihn habe ich gefragt, ist das eigentlich die erste, in Teilen antisemitische Dokumenta, die Sie erleben?
Nein, das glaube ich nicht. Der Antisemitismus ist nur ein kleiner Teil des Kulturalismus. Und die Dokumenta zeigt ja triumphal und damit also auch als ganz große demonstrative Leistung, was gegenwärtig in der Welt der Fall ist. Nämlich von Erdogan über Putin bis zu Xi in all diesen totalitär regierten fundamentalistischen Regimen wird die Front des Kulturalismus gestärkt. Das heißt, auch im Westen übernimmt man nun die Führerschaft dieser Kulturen und ihrer Herren. Das heißt, es wird auch im Westen nur noch das Kollektiv der Kulturen anerkannt. Es gibt nur noch Entscheidungen aus den Legitimationen des Kulturkontexts, vor allem der politischen Korrektheit innerhalb der Kulturen. Und jede individuelle Äußerungsform, jede Autorität durch Autorschaft, was das Prinzip der westlichen Intellektualität der Schriftsteller, Philosophen, Künstler gewesen ist, wird ein für alle Mal liquidiert. Die jetzige Dokumenta ist ja nichts anderes als eine Versammlung solcher kulturalistischer Formen. Überall heißt es, macht keine Kunst, sondern schafft Freundschaft, hängt miteinander ab, habt eine gute Zeit und polemisiert, wie immer ihr wollt, im Namen eurer kulturellen Identität. Nur wird dabei geflissentlich vermieden zu sagen, was eigentlich kulturelle Identität sein soll. Es bleibt einfach nur ein Herrschaftsgestus übrig, nämlich die Kultur siegt endgültig über das europäische Prinzip der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, die 600 Jahre existiert hat und enormen Weltkenntnisfortschritt gebracht hat. Damit ist es jetzt zu ändern. Die Dokumenta jetzt ist sozusagen ein triumphales Zeugnis für das Beenden der westlichen Idee von Autorität durch Autorschaft, das heißt von Menschen, hinter denen nichts steht, keine Bank, kein Papst, kein Militär, keine Kultur, kein gar nichts und die trotzdem angehört werden, weil das, was sie sagen, interessant und von Wichtigkeit ist. Alle diese Leute haben noch nicht kapiert, was überhaupt die Kunst für einen Wert darstellt, die Wissenschaft für einen Wert darstellt. Es geht doch im Kern um Folgendes, dass Banker, Kirchen, Militärs, Parlamente etc. Autorität haben, Kraft ihrer Durchsetzungsfähigkeit, das ist doch wohl allen klar. Damit haben alle Kulturen aller Zeiten gerechnet und gelebt. Erst der Westen entdeckt vor 600 Jahren, dass es auch eine überzeugende Kraft von Individuen gibt, hinter denen gar nichts steht. Und die Sensation des europäischen Entdeckermuts der Kunst und Wissenschaft war, anzuerkennen, dass es nicht nur kulturelle Legitimation durch Kollektivbeschlüsse gibt, sondern Autorität durch die Autorschaft, das heißt durch die Fähigkeit des einzelnen Menschen, hinter denen keine Macht steht, Welterkenntnis zu eröffnen und zu zeigen, beispielhaft zu zeigen, wie ein einzelner Mensch, ein Individuum, sich in der Welt gegenüber dem Überdruck des Nicht-Individuellen, also des bloß Kollektiven, der Machtkomplexe von Kapital bis Kirche behaupten kann. Und das wird jetzt beerdigt und unsere Zeugen und Paten sind eben Erdogan, Xi und Putin. Wir entsprechen also mit der Dokumenta genau der Weltlage. Das ist natürlich eine große Leistung.
Seit der D4 1968 machen Sie Besucherschulen, Action-Teaching von Kunstkollektiven. Haben Sie noch nie was gehalten? Das haben wir gerade auch gemerkt. Ich glaube, Sie gehen noch weiter und sagen, das ist sogar das Ende der Kunst?
Ja, das ist es. Das ist in der Tat absehbar und das ist absichtlich so gemacht worden. Es hieß lange Zeit, die Leute sind nur bildungslos, sie sind nur kenntnislos, sie sind nur dumm. Und deswegen sagen sie Kunst und Kultur, Kunst und Kultur, Kunst und Kultur, das ist synonym, gleichbedeutend. Kunst gleich Kultur und Kultur gleich Kunst, Geigen gleich Kultur und Wasserbau gleich Kunst, also was auch immer, Backen, Koch, Backkunst, Militärkunst, was immer. Es ist ein wildes Durcheinander von Leuten, die nicht gerade sehr lange nachgedacht haben. Nein, inzwischen stellt sich heraus, dass das wirklich strategisch ist. Das ist gewollt, das ist Absicht. Und das ist die Refaschisierung, das ist die Retotalisierung und Fundamentalisierung aller Autoritäten. Man hat die Nase voll von der Vielfalt der Anforderungen, die Kenntnisse, geschichtliche Kenntnis verlangen etc. Das will man nicht und deswegen kehrt man zurück zum Schafstallgeblöke der kulturellen Identitäten. Und da sind wir jetzt gelandet. Die Leute haben im Namen der Kunstfreiheit 5.3 Grundgesetz eine Weltsensation unglaublichen Ausmaßes fantastisch, wahrscheinlich der Höhepunkt des Humanismus überhaupt, haben im Namen der Kunstfreiheit die Kunst liquidiert. Und das ist das alle Zeiten beherrschende Schema des Totalitarismus. Kunst und Wissenschaft kommen nicht mehr vor. Das ist einfach liquidiert.
Die schlechteste Documenta, die Sie bis jetzt erlebt haben?
Nein, schlecht nicht. Sie ist die beste, weil sie die Situation der im Augenblick der Weltlage am besten abbildet. Sie ist die gefährlichste, sie ist die folgenreichste, sie ist damit auch die zu beachtendste. Jetzt kann man nicht mehr davon absehen, prononciert Stellung zu beziehen. Jeder ist jetzt aufgefordert, man muss sich jetzt entscheiden. Gehört man zu den Kulturalisten, die alles vernichten, was überhaupt je Autorität durch Autoren und Wissenschaftler gewesen ist, also von schwachen kleinen Individuen, gehen die mit diesen Individuen, Schreibern, Künstlern um, wie alle Diktaturen, ins KZ, ins Loch, abgestraft oder hier gemeinsam abhängen. Das ist die große Maxime dieser Ausstellung. Gemeinsam abhängen, gemeinsam Zeit verblödeln und sich groß fühlen. Das ist alles. Das ist die wirklich bedeutendste Documenta, die es je gegeben hat für die Situation der Welt.
Nachrichten aus dem Schafstall der Kulturalisten. Kunsttheoretiker Bats von Brock. Mit großer Geschichte machen wir weiter. Denn seine Bücher über Weimar, über die Geschichte der ersten deutschen Demokratie oder die vier Bände Geschichte des Westens, die sind Standardwerke, die ein breites Publikum gefunden haben, weil es die Selbstverständigungsfragen der Deutschen behandelt. Heinrich August Winkler hat auch am 8. Mai 2015 im Deutschen Bundestag die Gedenkrede zum Ende des Zweiten Weltkriegs gehalten. Mit dem bedeutenden Historiker und Spezialisten für die Weimarer Republik habe ich über die Ermordung Walter Rathenaus vor 100 Jahren gesprochen, weil sie auch mit demokratiefeindlichen Bestrebungen unserer Gegenwart was zu tun hat, wie es auch der Verfassungsschutzbericht aufgelistet hat, der jüngste. Obgleich natürlich, ganz klar, Bonn ist nicht Weimar und die Berliner Republik nicht die Weimarer Republik. Also, was machte Außenminister Walter Rathenau, Heinrich August Winkler, zum idealen Hassobjekt in der Weimarer Republik?
Walter Rathenau, der damalige Reichsaußenminister, galt der nationalistischen Rechten als der Repräsentant der verhassten ersten deutschen Republik, einer westlichen Demokratie, die man als die Staatsform der Siegermächte, als ein undeutsches System bekämpfte. Die Demokratie galt als das Produkt der Niederlage. Walter Rathenau war von seiner Herkunft her Großkapitalist, der Sohn des Gründers der AEG, Emil Rathenau, selbst lange Leiter dieses Konzerns, einer der reichsten Deutschen, einer der maßgeblichen Männer der deutschen Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg, ein scharfer Kritiker Wilhelms II. In der Zeit danach, und vor allem er war Jude, und das machte es den zahlreichen deutschen Antisemiten, nicht zuletzt auch unter Studenten und im Bildungsbürgertum, das machte Rathenau zu einer verhassten Figur und zur negativen Inkarnation der Weimarer Republik. Zudem als Erfüllungspolitiker hielt man ihm vor, deutsche Interessen auszuverkaufen. In Wirklichkeit ging es Rathenau darum, den westlichen Siegermächten deutlich zu machen, dass es Grenzen der deutschen Belastbarkeit gab, was die Reparationen anging. Und darauf sollte die Erfüllungspolitik, eine Politik des guten Willens, hinweisen. Er war ein aufgeklärter deutscher Nationalist, und das allein reichte eben nicht aus, dass er ein deutscher Patriot, ein sehr national denkender Mensch war. Alles das, was er negativ zu verkörpern schien, machte ihn zur Hassfigur der deutschen Rechten.
Wir haben uns vorgenommen, Heinrich August Winkler ein bisschen über das Nachwirken nachzudenken, auch über die junge Republik, die ja nur langsam ihr Schweigen gebrochen hat. Wir erinnern uns an den Ulmer Prozess, den Frankfurter Auschwitz-Prozess 63. Es hat lange gedauert. Die Erinnerung an Walter Rathenau, welche Rolle hat die in der jungen Bundesrepublik und der jungen DDR gespielt? Was würden Sie sagen?
In der Bundesrepublik kam Walter Rathenau wieder zu Ehrenstraßen und Plätze wurden nach ihm benannt im Zusammenhang mit Gedenkveranstaltungen an das Jahr 1922, an den Tag der Ermordung, wurde rühmend seiner gedacht. Er galt jetzt als der Vertreter des besseren, des liberalen und demokratischen Deutschland. In der Geschichtsforschung nahm er einen zentralen Platz ein. In der DDR galt Rathenau als ein ja insgesamt relativ fortschrittlicher Vertreter der Großbourgeoisie der Weimarer Republik. Es wurde auch immer wieder erwähnt, dass die Kommunistische Partei Deutschlands, die Vorgängerpartei der SED, an den Massendemonstrationen nach der Ermordung Walter Rathenaus aktiv teilgenommen hatte. Aber ansonsten wurde seine Zugehörigkeit zum Judentum nicht sonderlich hervorgehoben und natürlich blieb er ein Repräsentant des kapitalistischen Systems und als solche eine Figur aus dem anderen, aus dem überholten bürgerlichen Lager.
Professor Winkler, die Attentäter, der Student Erwin Kern und der Ingenieur Hermann Fischer, die Attentäter, die Walter Rathenau tödlich getroffen haben am 24. Juni 1922, waren Angehörige der rechtsradikalen Organisation Konsul, die sich kurz O.C. nannte. Gibt es, gewagte These, eine Linie von der Operation Konsul zur RAF und zum NSU?
Wir haben heute anders als in der Weimarer Republik nicht diese Massenmobilisierung gegen die liberale westliche Demokratie. Wir haben einen breiten Verfassungskonsens, ja eine Art von Verfassungspatriotismus. Das ist ein markantes Unterscheidungsmerkmal zwischen der ersten deutschen Republik und der Bundesrepublik Deutschland von heute. Aber es gibt eine Kontinuität des Ungeistes, des antiliberalen, antidemokratischen, antisemitischen Ungeistes auf der nationalistischen Rechten und die artikuliert sich in solchen Untaten wie der Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke in Kassel und anderen rassistischen Untaten und vor dem in der ganzen Anschlagserie des nationalsozialistischen Untergrundes, der in mancher Hinsicht in der Tat an die Organisation Konsul, an diese Weimarer antidemokratische Geheimorganisation erinnert. Und deswegen haben wir gar keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen und uns einzureden, das Problem mit deutschen antisemitischen und rechtsradikalen Traditionen sei ein für alle Mal gelöst. Das ist nicht der Fall und dieses Problem wird eben auch zum Teil dadurch verstärkt, dass inzwischen auch islamistische Aktivisten in dasselbe antisemitische Horn stoßen.
Heinrich August Winkler über die Ermordung Rathenaus. Darüber hat er auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben. Und im August erscheint sein neues Buch Nationalstaat wider Willen. Die Sächsische Staatskapelle Dresden will einen neuen Chef, einen Italiener. Mehr weiß Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar favorisiert das Orchester den 61-jährigen Daniele Gatti. Nach Giuseppe Sinopoli und Fabio Luisi wäre Gatti der dritte Italiener an der Spitze der Staatskapelle Dresden. Wenn es nach dem Willen des Orchesters geht, soll Gatti den Posten als Chefdirigent Mitte 2024 übernehmen. Der derzeitige Chefdirigent Christian Thielemann muss dann nämlich sein Amt aufgeben, da sein Vertrag nicht verlängert wurde. Nach der Debatte über seine Rolle in der NS-Zeit soll die Lebensgeschichte von Henry Nannen von einem externen Historiker aufgearbeitet werden. Das hat die Witwe des 1996 gestorbenen Sterngründers jetzt bekräftigt und betont. Die Ergebnisse dieser Arbeit würden veröffentlicht und stünden so für künftige Recherchen zur Verfügung. Seit den 1950er Jahren erinnert eine Gedenktafel am Bundesgerichtshof an 34 Juristen, die nach Kriegsende in sowjetischen Internierungslagern starben. Jetzt belegen wissenschaftliche Untersuchungen, dass die meisten von ihnen stark in NS-Unrecht verstrickt waren. Wie der Mainzer Rechtshistoriker Andreas Roth erläuterte, haben insbesondere bei den Strafrichtern mehr oder weniger alle, derer gedacht wird, an Todesurteilen mitgewirkt oder an Urteilen, die auf den sogenannten Rassegesetzen basierten.
Die Kulturmeldung waren das mit Doris Schiffer-Noske. Die Informationen am Abend berichten unter anderem über neue Kämpfe im Osten der Ukraine. Für Kultur heute sagt guten Abend Michael Köhler.